So schlagt bitte eure Bibeln im Markus-Evangelium auf, im 2. Kapitel. Und heute befassen wir uns mit den Versen 13 bis 17, also Markus Kapitel 2, die Verse 13 bis 17. Und ich möchte euch noch einmal daran erinnern, dass Markus ein Evangeliumsschreiber ist, der zu den synoptischen Evangelien gehört. Und das, was Markus eben dort niedergeschrieben hat, stimmt sehr mit dem überein, was auch im Lukas- und Matthäus-Evangelium ist. Das, was eine etwas alternative Perspektive bietet, ist das von Johannes. Und das, was wir hier im Markus-Evangelium dann gemeinsam lesen, ist sehr, sehr, sehr ähnlich mit dem, was wir in Lukas und Matthäus auch finden. So lasst uns gemeinsam unsere Aufmerksamkeit nun auf den Text richten, nämlich auf Markus Kapitel 2, die Verse 13 bis 17. Er, das ist Jesus, ging hierauf wieder hinaus an den See, und die ganze Volksmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Im Vorübergehen sah er den Levi, den Sohn des Alpheus, an der Zollstätte sitzen und sagte zu ihm: Folge mir nach. Da stand er auf und folgte ihm nach. Nun begab es sich, als Jesus in Levis Hause zu Tische saß, dass viele Zöllner und Sünder mit Jesus und seinen Jüngern am Mahl teilnahmen, denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Als nun die Schriftgelehrten, die zu den Pharisäern gehörten, ihn mit den Zöllnern und Sündern zusammen essen sahen, sagten sie zu seinen Jüngern: Wie ist's nur möglich, dass er mit den Zöllnern und Sündern isst und trinkt? Als Jesus das hörte, sagte er zu ihnen: Die Gesunden haben keinen Arzt nötig, wohl aber die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder. Das ist die Lesung des Wortes. So lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir beten, dass du unseren Augen Erleuchtung schenkst. Dass, o Herr, wir all die Herrlichkeiten Jesu Christi in dieser Schrift erblicken. Dass du dieser Lesung und dieser Verkündigung große Macht beilegst. Dass, o Herr, du uns hilfst, dein Wort in Empfang zu nehmen mit Freude. Dass wir es aufnehmen zur Überführung, zur Zurechtweisung. Dass wir es aufnehmen in der Unterweisung und im Üben der Gerechtigkeit. Dass wir vollständig dargestellt werden in Christus Jesus. Dass wir uns allein auf dich vertrauen, der uns helfen kann in dieser Zeit der Anbetung. Wir bitten das in Jesu Namen. Amen. Wie wir nun im Markus-Evangelium wieder sind, im 2. Kapitel, da waren wir letzte Woche in der Passage, als Jesus einem lahmen Mann geheilt und auch die Sünden vergeben hat. Ihr könnt euch auch daran erinnern, als dieser Mann dann von Jesus in Empfang genommen wurde, dass um ihn herum auch die Schriftgelehrten und Pharisäer waren. Und als Jesus dann sagte: Sohn, dir sind deine Sünden vergeben, dass diese Schriftgelehrten und Pharisäer sehr erzürnt waren. Denn sie fragten sich, wer kann allein Sünden vergeben als Gott allein? Und ihre Annahme war, dass Jesus nicht Gott war. Und wir wissen, dass Jesus dem Mann nicht nur die Sünden vergeben hat, sondern sogar seinen Körper geheilt hat, als Zeugnis für diese zweifelnden Schriftgelehrten und Pharisäer. Das ist eine der 5 Male, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer gegen Jesus gehen und sie versuchen, Jesus zu fangen und aufzeigen möchten, dass er einen Fehler gemacht hätte. Und wie wir nun an diese Passage treten, kommen wir an die 2. Begebenheit, wie sie das versuchten. Und das ist nicht nur eine Zeit der Feindschaft, sondern auch eine Zeit, in der er seinen 5. Apostel beruft. Und die Schrift nennt ihn Levi. Und der Name Levi, oder dieser Kerl Levi, ist jemand, der 2 Namen hat, wie wir es auch bei Petrus wissen. Simon, Petrus oder so. Levi wird unter anderem auch Matthäus genannt und er ist auch der Evangeliumschreiber von dem Evangelium nach dem Namen Matthäus. Er war ein Zöllner. Und wie wir an die Schrift treten, möchte ich, dass wir 2 Dinge beobachten. Das erste, die Berufung Levi. Vers 13 und 14. Und das zweite ist dann der zweite Fehler, der falsche Trugschluss der Schriftgelehrten. Also zwei Punkte. Und was wir hierin sehen, ist, nochmal neu zu erkennen, was Jesus tut und nochmal unsere Anschauung oder unseren Blick von Jesus nochmal in die richtige Bahn zu leiten. Was wir hier sehen, ist, dass Jesus noch einmal ausgeht. Er geht nun hinaus am See Galiläa entlang. Wir wissen, dass er dort entlang geht und dort die ersten vier Apostel beruft hat. Nämlich Simon, der dann Petrus genannt wird, Andreas, dann haben wir Jakobus und Johannes, die Donnersöhne. Das sind alles Fischer. Er hat sie berufen, um sie irgendwann auch als Apostel auszusenden, um seine Gemeinde zu bauen. Nun wandert Jesus nicht nur entlang des See Galiläas, sondern er kommt auch zu der Stadt Kapernaum. Zu diesem Zeitpunkt scheint das ganz normal zu sein. Er ist ein sehr beliebter Lehrer. Und auch wenn er zurückkommt in die Stadt, wo er schon zuvor gewesen ist, dann würden die Leute alle zu ihm strömen, dass es nicht einmal mehr Platz gab in den Häusern. Doch hier sehen wir ihn, wie er am Ufer steht, am See. Und hier läuft er entlang. Also während dem Laufen wird er die Leute belehren. Das ist früher öfters gewesen, dass sie laufende Lehrer waren. Das heißt, sie würden wohin wandern, hinlaufen und würden die Leute unterweisen und lehren, wie sie mit ihm gemeinsam diesen Weg entlang gehen. Nun, in Vers 13 sehen wir dann, wie der Kontext von dem Evangeliumschreiber für uns nochmal aufgemalt wird. Er möchte euch quasi in den Sitz der Zuhörer bringen. Er möchte euch zeigen, was hier genau abgeht in der Schrift. Anstatt einfach nur direkt hier reinzuspringen, so möchte er quasi noch etwas bisschen mehr vertiefen, dass unsere Köpfe, die hier in einem Abstand von 2000 Jahren hier leben und ganz andere Vorstellungen und Gedanken haben, da nochmal richtig schön in diesen Kontext hineinzubringen. Nun, uns wird gesagt, dass Levi an einem besonderen Ort ist. Nämlich an dem Ort, wo die Zöllner sind. An einer Zollstätte. Und immer da, wenn es eine Straße gibt, wo viel Austausch ist oder wo viel gereist wird, wo auch dann auch viel Handel getrieben wird, dann ist dort auch eine Zollstätte. Das Gleiche, was wir hier in Deutschland zum Beispiel haben, ist, wir zahlen ganz normal unsere Steuern. Unsere Steuern sind dann auch dazu da, damit eben auch letztendlich die Straßen und Wege und alles auch im Stand gehalten werden und gebaut werden. Dazu werden die Steuern auch zum Teil benutzt. Und das war eben auch zum Teil früher auch so. Und hier haben wir dann hier diesen Levi, er sitzt an der Zollstätte, sieht, wie die Leute, die Handel treiben möchten, an dieser Straße vorbeigehen und möchte eben dann seinen Zoll eintreiben. Aber es gibt doch etwas mehr als das. Es ist nicht nur, dass er ein Zöllner ist, sondern noch mehr. Aber man muss sich natürlich erstmal die Frage stellen, was ist ein Zöllner? Denn heutzutage, je nachdem, welche Ansicht ihr persönlich habt, sind die Steuerantreiber hier einfach ein ganz normaler Job. Aber ganz besonders früher, besonders für Israel, da gab es die Römer, einen römischen Herrscher. Und sie haben all das unter Belagerung genommen, haben all das in Anspruch genommen, was den Ländereien von anderen gewesen sind. Quasi, sie haben sie belagert. Es war eines der größten Königreiche der Welt. Und sie würden dann auch Priester und Hohepriester und alles Mögliche einsetzen. Das war auch Dinge, die den Menschen sehr, sehr anstößig gewesen sind. Nun, aber hier haben wir Levi anstatt in der Stätte von Kapernaum. Früher war man in der Lage zu sagen, okay, wenn man dann fragen würde, hey, wo ist denn der Levi? Und dann würde man sagen, ja, der Sohn von Alpheus. Und dann wäre man in der Lage, das einzugrenzen und zu sagen, ah, okay, man meint genau diesen Levi. Man weiß genau, von wem man spricht. Er ist ein Zöllner. Er ist ein Jude. Und er ist eben auch ein Jude, der das Recht sich erkauft hat, um für das römische Königreich den Zoll von den Juden einzuholen. Er hat so gesehen ein Zertifikat oder das Recht erkauft. Wie zum Beispiel man vielleicht auch einen Anglerschein oder sowas macht. So einen Schein hat er eben auch für den Zoll. Denn früher hat man sich gedacht, hey, wisst ihr was? Sollen doch die Juden das unter sich ausmachen. Der Jude kann viel besser mit den anderen Juden umgehen und dann sollen die eben den Zoll eintreiben. Da müssen wir als Römer uns gar nicht erst die Hände schmutzig machen. Und dann gibt man jemanden anders noch die Gelegenheit, seine eigenen Taschen zu füllen. Perfekt. Er wird also nicht nur, ist dieser Zöllner nicht nur erlaubt, den Zoll einzutreiben von den Leuten, sondern wird auch noch von dem römischen Staat behütet und bewahrt und ist in der Lage, plus den Zoll, den er eben für den Staat eintreiben soll, noch seinen eigenen Aufschlag draufzulegen. Die Römer, denen war eigentlich egal, wie viel eingetrieben wird. Hauptsache, sie bekommen ihren Anteil. Denen ist eigentlich egal, wie viel Levi da eigentlich noch draufpackt an Geld. Das heißt, Levi kann so viel eintreiben, wie er möchte. Er muss nur eben seinen Teil, den der römische Staat gehört, zuweisen und kann so viel draufpacken, wie er möchte. So würde er als Zöllner dann nicht nur von den ehrlich arbeitenden gemeinen Volk das Geld quasi aus der Tasche ziehen, sondern würde dann nämlich quasi zu den Leuten sagen, hey, ihr schuldet dem Staat so und so viel Prozent und zusätzlich zu dem schuldet ihr mir auch nochmal 10% extra drauf. Das ist dann auch noch mein. Sie würden alles Mögliche früher dann verzollen, sei es Reis zum Beispiel, sei es auch, wie viele Tiere man bei sich hat. Und aber gab es auch etwas, man weiß jetzt nicht, ob es ein Witz ist oder nicht, sondern wie viele Beine ein Esel hat zum Beispiel auch. Natürlich hatten sie nur 4, aber ihr versteht, was ich meine. Sie würden quasi alles verzollen. Es waren Menschen, die Zöllner waren Menschen, die andere ausbeuten würden. Mehr als das, was nur der Staat verlangt. Und das jüdische Volk hat diese Zöllner gehasst. Man hat sie als Verräter angesehen, als Diebe. Denn ganz egal, was sie eben eintrieben, sie würden immer noch mehr eintreiben wollen nach ihrem eigenen Ermessen. Und man würde sie eben auch Wucherer nennen. Diebe. Verräter. Und sie waren eingesetzt von dem Staat. Und wenn der Jude dann sich dagegen auflehnt und würde sagen, ich möchte meinen Zoll nicht bezahlen, dann werden auch die entsprechenden Konsequenzen gezogen, denn dieser Zöllner wurde auch vom Staat unterstützt und behütet. So wurde das hart erarbeitete Geld von ehrlich arbeitenden Menschen aus der Tasche gezogen. Eines, was wir wissen von den Juden, ist aus dem Talmud, also das sind einfach nur Überlieferungen, jetzt nicht von Gott inspiriert, sondern einfach nur von den Menschen aufgeschrieben. Da wurde nämlich gesagt, darin steht geschrieben, dass die Zöllner unrein waren, quasi. Wie zum Beispiel wir es gesehen haben, auch bei dem Aussätzigen, dass wenn ein Zöllner in ein Haus treten würde, dann würde man sagen, alles ist nun unrein. So waren sie angesehen. Und zu dieser Zeit wurden die Zöllner auch exkommuniziert aus der Gemeinschaft des jüdischen Volkes. Sie waren kein Teil der Synagoge, kein Teil des Tempels. Sie wurden von dem ausgestoßen und wurden gehasst. Sie waren unrein. Sie waren Verworfene wegen ihrer skrupellosen und unehrlichen Art, wie sie mit Menschen umgingen. Das ist, meine lieben Freunde, wen Jesus zu sich beruft. Levi, diesen skrupellosen, boshaften Mann. Er sitzt da in der Zollstätte. Er erblickt die Leute, wie sie vorbeigehen und tut hier seine Arbeit. Er ist nicht zu Hause. Er nimmt hier keine Pause von irgendetwas. Hört sich auch nicht die Predigt Jesu an. Wir wissen nicht einmal, ob er da war bei Jesus. Sondern Jesus läuft an ihm vorbei und er arbeitet hier ganz normal. Und Jesus kommt zu ihm, erblickt ihn, schaut genau in seine Augen und sagt zu ihm, folge du mir nach. Das ist, was Jesus tut. Und wie wir diese Berufung nun erblicken, den Jesus auf das Leben Levi legt, das ist auch Matthäus, der Evangeliumschreiber, da möchte ich, dass ihr ein paar Dinge, ein paar besondere Dinge hier anschaut. Und vielleicht könnt ihr das auch auf eine gewisse Weise für euer Leben auch die Parallele ziehen. Ich denke nicht, dass hier irgendein Zolleintreiber hier bei uns ist. Aber es sind drei Dinge, die ich euch zeigen möchte. Erstens, die Berufung Levi war plötzlich. Wir sehen in Vers 13, dass Jesus am See entlang ging, sieht den Levi, den Sohn des Alpheus, und sagt zu ihm, folge du mir nach. Die einzigen Worte, die Levi von Jesus hörte, waren bis jetzt, soweit wir wissen, folge mir nach. Wir haben keinen Plan, ob Levi jemals dem Predigtdienst Jesus zuhörte oder dabei gewesen ist. Wir haben keine Idee, ob Levi überhaupt weiß, wer Jesus ist. Aber Jesus kommt zu ihm und plötzlich beruft er ihn und sagt, er soll ihm nachfolgen. Aber wieso stresse ich das jetzt so? Wieso sage ich das jetzt? Aus dem Grund, dass Jesus nicht gewartet hat, bis Jesus nun in der Gegend sei oder einfach mal vorbeiläuft an ihm. Er hat nicht gewartet, bis er überzeugt ist oder überführt ist, sondern er ging zu diesem Sünder und hat ihn berufen, sein Eigen zu sein. Ein souveräner Akt, eine souveräne Handlung, eine plötzliche Handlung. Und zweitens war seine Berufung auch ganz persönlich. Ihr seht, Jesus steht hier nicht auf einem Berg mit seinen Armen ausgestreckt und ruft die Leute vor seinen Altar. Klar, Jesus hat Leute, die ihm nachfolgen, die ihm nachgehen und sie folgen auch immer noch weiter. Aber wir wissen nun nicht, dass Jesus hier zu diesem Zöllner geht, Levi, stellt sich vor ihn, blickt ihn in die Augen und sagt zu ihm, folge du mir nach. Das ist nichts Allgemeines, das ist etwas Persönliches. Ein Verlangen auf dem Herzen Jesu, um das Leben und die Seele von Levi zu ernten. Ein persönlicher Ruf, eine wunderbare Sache. Levi, so, er ist mitten im Rampenlicht der Aufmerksamkeit Jesu. Und Levi nahm diesen Ruf auf und war nie mehr derselbe. Die Berufung von Jesus dem Levi gegenüber war auch mächtig. Die Reaktion darauf, auf seinen Ruf, also auf den Ruf Jesu auf Levi war, dass er aufstand. Es ist so, als man kann es sich so vorstellen, wie Jesus sagt, folge du mir nach. Und er steht auf und sagt, ja, Sir. Wir haben dann eben nochmal die andere Begebenheit, oder beziehungsweise wir haben die gleiche Begebenheit nochmal aufgeschrieben im Matthäus-Evangelium, er selbst, also Levi selbst, und auch Lukas. Und in Matthäus steht ziemlich das Gleiche drin. Aber im Lukas-Evangelium lesen wir, dass er nicht nur aufstand und Jesus nachfolgte, sondern zusätzlich, dass er alles andere hinter sich ließ. Er stand auf und hat seine Zollstätte verlassen und ist Jesus nachgegangen. Wir haben schon über die Berufung der anderen Jünger gesprochen, die auch Apostel seien, zum Beispiel der Simon, der Andreas, der Johannes und Jakobus, sie haben ihre Helfer, die Tagelöhner, ihre Familien verlassen und sind Jesus nachgegangen. Und das Gleiche passiert hier auch. Und ich möchte, dass ihr nochmal eure Köpfe darum spannt oder beziehungsweise nochmal das vor Augen führt, dass dieser Levi jemand war, der den Zoll eintrieb. Er war ein Mann, der das Recht hatte, skrupellos das Geld einzutreiben und keiner hat ihn kontrolliert. Alles, was er machen musste, ist einfach nur Rom seinen Anteil zu geben und den Rest konnte er sich einfach in die Tasche stecken. Doch hier, mit der Berufung Christi, läuft er und kehrt all diesen Dingen den Rücken. All seine Verantwortungen, die er dem römischen Reich gegenüber hat. Stellt euch mal vor, wie wär's, wenn ihr einfach nicht mal am nächsten Tag in die Arbeit gehen würde? Was würde passieren, wenn ihr einfach mal morgen einfach nicht in die Arbeit geht, ihr würdet keine E-Mail schreiben, keinen Brief schreiben, nicht anrufen, einfach sagen, ich komme einfach nicht. Natürlich, ihr würdet gefeuert werden, ganz klar. Vielleicht passiert sogar noch etwas mehr für einige unter uns, die ein Teil der Militär sind. Vielleicht werdet ihr auch noch angeklagt. Aber das ist, was Levi hier tut. Das ist, was Levi tut, indem er sich Jesus hingibt und sein altes Leben hinter sich lässt. Er folgt Jesus nach. Das ist, was er hier tut. Er geht nicht zurück. Er geht nicht zurück für einen Tag, für eine Woche, sondern sagt auch nicht, ey, Jesus, einen Moment, ich muss erstmal darauf warten, dass ich einen Nachfolger habe für mich. Und dann werde ich den nachfolgen. Aber ich brauche noch circa 2 Wochen. Ich muss echt unbedingt zuerst noch hier mit den Römern sprechen und du weißt doch, wie das ist. Die haben hier auch viele Leute, die dafür zuständig sind oder die für mich zuständig sind, die werden mir danach gehen. Es gibt hier eine Garrison oder sowas, die mir danach gehen wird. Das ist auch ziemlich gefährlich. Sondern nein, er gibt sein Leben Jesus hin und folgt ihm nach. Manchmal liest man die Bibel und als Bibelleser, und vielleicht seid ihr so wie ich, und dann fragt ihr euch, wenn ihr so einen Text lest und denkt darüber nach, wieso ist das so kurz gefasst? Zum Beispiel, man geht in den Laden und möchte einen Bestseller kaufen. Ganz klar, es gibt keinen besseren Bestseller als die Bibel, aber sagen wir mal, ihr geht in den Laden und kauft da sowas ein. Und ihr würdet dann eine Geschichte lesen und dann gibt es auch so eine kurze Begebenheit oder ein kurz gefasstes Ereignis, wie wir es hier haben, mit der Berufung Levi. Da werdet ihr bestimmt nicht, würdet ihr euch bestimmt nicht damit zufrieden geben. Hey, das ist doch viel zu kurz, würdet ihr denken. Aber hier schon. Denn bei Jesus ist es so, dass er autoritär, mächtig in sein Herz, in das Herz Levi hineinspricht. Das ist die wirksame Berufung. Das ist, wie er seine Hand auf das Herz und das Leben Levi legt. Und aus einem ganz normalen Leben heraus, herausruft, aus dem Leben eines Zöllners, um ein Leben für Jesus zu leben, um die Gemeinde zu bauen, um den Herrn zu verherrlichen und auch viel Leid zu erdulden, um Jesu Christi willen. Es ist eine absolute und sofortige Berufung. Und eine Berufung, die ihn unter die Herrschaft Jesu Christi stellte. Ich frage euch, vielleicht habt ihr auch im Raum eine ähnliche Begebenheit in eurem Leben gehabt. Vielleicht habt ihr eine plötzliche Bekehrung gehabt. Vielleicht auch nicht so sehr. Ich kenne viele, viele aufrichtige, Christus liebende Leute in der Gemeinde, die sagen, ich kenne keinen Tag, an dem ich Christus nicht liebte. Aber es gibt manche, die sagen, ja, ich habe ein Leben gelebt, schwer in der Sünde und habe all das ausgelebt, was mein Herz begehrte und alles um mich herum hat sich nur um mich gedreht. Doch dann hörte ich den Ruf Jesu Christi, den Ruf, mich ihm hinzugeben und das Leben, das ich einst lebte, hinter mir zu lassen und im Glauben das neue Leben zu empfangen und ihm nachzugehen. Was für ein wunderbares Zeugnis ist das? Ich will euch sagen, ein anderer Mann, der ein ähnliches Bekenntnis hatte wie Levi, ein Mann namens Johannes Calvin, ein protestantischer Reformator. Und was ich so sehr liebe, ist, wenn Johannes über sich selbst spricht, dann ist es immer nur sehr kurz gefasst. Er ist sehr schüchtern quasi. Er versteckt sich hinter seinen Schriften. Er ist definitiv keiner, der eine Autobiografie zusammenstellt. Und wenn er seine eigene Bekehrung beschreibt, dann legt er es so, gibt er es so wieder, Johannes Calvin. Gott hat mein Herz seiner selbst unterworfen. Ein Herz, das sich verhärtet hat, des Evangeliums gegenüber. Gott hat mein Herz seiner selbst unterworfen, das so verhärtet gewesen ist, gegenüber die Wahrheit und gegenüber des Evangeliums. Das ist das Gleiche, was mit Levi passiert. Er hat sein eigenes Leben, seinen eigenen Komfort aufgegeben. Und in einem Augenblick wurde er gerettet und hat sich in einem Augenblick, hat Gott diesen Levi sich selbst unterwürfig gemacht. Oder selbst bekehrt, umgekehrt. Eines, was ich euch zeigen möchte im Leben dieses Christen, ist, dass Gott in Christus Jesus in unserer Passage einen bösen Menschen zu sich berufen hat und hat sein Herz verändert und hat ihn zu einem Jünger für ihn gemacht. Einen Jünger für die Gemeinde, für seine eigene Herrlichkeit, hat ihn zu einem nützlichen Menschen gemacht. Es ist ein Mensch, von dem man niemals dachte, der jemals für dieses Werk tauglich wäre. Und Gott hat sein Herz berührt. Und Gott hat sein Leben verändert. Und hat sein ganzes Leben umgekehrt. Zu einem Leben mit Christus. Wenn Gott sich erfreut, solch einen Menschen zu sich zu rufen, dann kann er jeden berufen. Glaubt ihr das? Er kann den Menschen zu sich berufen, der rebellierendste Mensch ist, der zornigste Mensch, der boshafteste Mensch, der seine Faust gegenüber Gott erhebt und mit seinen Zähnen knirscht. Er kann solch einen Menschen bekehren. Und wenn du heute Morgen mit uns bist und du solch eine Person bist, antwortest du auch auf diesen Ruf von Jesus, ihm nachzugehen. Nehmt ihr diese offene Einladung der Gnade in Christus Jesus an. Lasst mich euch bitten, tut dies an diesem Morgen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Doch lasst uns nun auch den zweiten Trugschluss und den zweiten Fehler der Pharisäer erblicken. Und wir lesen ab Vers 15. Nun begab es sich, als Jesus in Levis Hause zu Tische saß, dass viele Zöllner und Sünder mit Jesus und seinen Jüngern am Mahl teilnahmen. Denn es waren ihrer viele, die ihm beständig nachfolgten. Erst hatten wir Jesus, der am See entlang ging. Doch nun haben wir Jesus, wie er nun in einem Heim ist, ein sehr wohlhabendes Heim, wie wir das jetzt gleich sehen werden. Ganz klar, die Zöllner, sie hatten viel Kohle, dessen, was sie alles eintreiben konnten. Und Jesus sitzt dort an seinem Tisch. Früher war es normal in der Zeit, in der Jesus Christus lebte, an dem am Tisch lag, oder dass da eben sehr niedrige Tische gewesen sind. Er hat es dann verglichen mit seinem Zuhause, wenn er jetzt als Kind am Tisch irgendwie komisch da saß oder dran im Sitz drin lag, dann würden die Eltern sagen, hey, was sitzt du da so schlampig da rum? Setz dich aufrecht, hab deine Füße auf dem Boden, deine Hände auf dem Tisch. Aber früher war das anders. Da hat man sich anders an den Tisch gesetzt oder auch gelegt. Und da waren die Leute alle um den Tisch herum, um diesen sehr niedrigen Tisch. Und das ist eine sehr intime Art und Weise, wie man da Gemeinschaft hat. Eine vielleicht fremde Art und Weise für uns. Man darf vielleicht denken, hey, mein Papa würde vielleicht so auf der Couch da liegen und seine Chips essen oder sowas. Aber das war früher gewöhnlich so. Und wir lesen, dass nicht nur Jesus da war, zusammen mit dem Levi, sondern eine große Anzahl an Menschen. Und wir wissen, dass Levi das alles organisiert hat. Man kann sagen, das ist eine Bekehrungsfeier. Levi hat sich nun dazu entschieden, nachdem er bekehrt wurde, seine Freunde herzuberufen, herzuholen, einzuladen zu Hause und zu zeigen, das ist dieser Jesus. Das scheint hier abzugehen. Und wer waren zum Beispiel die Freunde von Levi? Und gedenkt, als Zöllner, da war es einfach nicht so der Schuhmacher von aus der gleichen Gegend, wo er wohnt, der ganz normal in der Synagoge ist oder ganz normal in die Synagoge geht. Nein, sondern die Menschen, das gemeine Volk der Juden, sie hatten Angst davor, unrein zu werden, wenn sie mit ihm Gemeinschaft haben. Das heißt, die Gemeinschaft oder die Leute, mit denen Levi befreundet waren auch andere Sünder. Was heißt das im Allgemeinen? Also natürlich ganz, das ist der Titel, den die Schriftgelehrten und die Zöllner diesen Menschen geben. Sie fragen ihn, wieso hängt Jesus jetzt hier gemeinsam mit Zöllnern und Sündern ab? So haben sie hier ein Festmahl gemeinsam und feiern an diesem Heim von Levi. Und Jesus, was er macht, er lehrt wahrscheinlich und unterweist die Leute und die Leute, sie erfreuen sich gemeinsam und haben dort auch Gemeinschaft. Sowas hatte ich leider nicht, dass es sowas auch in meinem Leben gab, dass man, als ich bekehrt wurde, da angefangen hat, ein Fest zu veranstalten, die Leute herzurufen und zu sagen, hey, das ist nur mein neues Leben. Aber was Levi hier bezeugen möchte, ist, ich bin ein böser Mann. Und wenn Jesus einen Menschen wie mich bekehrt hat, dann kann er das vielleicht auch für meine Freunde tun. Vielleicht kann er das mit den Menschen tun, die mir am nächsten stehen. All die anderen Zöllner, all die anderen Sünder, die Menschen, die am verachtesten angesehen werden. Er bringt seine Freunde, er holt seine Freunde her und möchte sie direkt zu Jesus bringen. Jeder soll wissen. Jeder soll Jesus kennen. Das ist das Bild, das ihr hier sehen sollt. Das ist nicht das Hauptaugenmerk nun von Markus, aber es ist ein Bild, das wir auch verstehen sollten. Was wir hier sehen, ist, dass als die Pharisäer und Schriftgelehrten sahen, wie Jesus mit den Zöllnern und Sündern aß. Da fragt man sich vielleicht in allererster Linie, wie waren überhaupt die Pharisäer in der Lage, das zu sehen, dass Jesus da mit denen abhängt oder mit ihnen ist? Es war vielleicht ein Vorhof, kann man sagen. Und sie haben vielleicht gesehen, von außen vielleicht sehen können, dass die Leute da sind. Aber jedenfalls schauen sie von außen rein. Aber was haben sie da getan? Nun, sie gehen nun zu den Jüngern von Jesus, diese Schriftgelehrten und Pharisäer. Und sprechen nun schlecht über ihn. Sie wollen ihn quasi verspotten unter seinen Freunden. Sie wollen seinen Dienst unterschwellig herunterspielen, unterschwellig verwerfen oder verleugnen. Hey, so nach dem Motto, hey, wieso ist hier Jesus mit den Zöllnern? Wieso ist hier eigentlich Jesus mit diesen Sündern? Man kann sagen, dass sie etwas auf folgende Weise ausdrückten. Wenn Jesus hier mit solchen Menschen herumzieht, mit solchen Menschen Gemeinschaft hat, mit solchen Menschen, die so einen schlechten Ruf haben, mit solchen Leuten hängt ihr als Jünger ab? Guckt mal an. Es ist so, als wäre er quasi in einer Crackhöhle oder mit Menschen, die sehr schlimm sind. Folgt ihr jemandem nach? So jemandem nach? Vielleicht sind die Pharisäer nicht zu Jesus gegangen, weil sie einfach Schiss hatten. Kennt ihr das? Wenn jemand ein Problem mit jemandem anders hat und er geht dann nicht direkt aufrichtig zu dieser Person hin, sondern spricht erstmal mit den anderen oder verleugnet ihn unter seinen Freunden. Jesus hat das aber mitbekommen und hat auch eine Antwort darauf gehabt. Doch zuvor, davor möchte ich euch aufzeigen, dass die Pharisäer versucht haben aufzuzeigen, dass Jesus anscheinend nicht moralisch rein sei. Das ist, was die Pharisäer und die Schriftgelehrten ausdrücken wollten. Dass wenn Jesus mit solchen unreinen Menschen Gemeinschaft hat, dann muss er genau so sein wie die da hinten. Also den ersten Fehler, den die Menschen hier machen, ist, dass sie das vermischen. Dass sie die Gerechtigkeit Christi nicht verstehen. und auch nicht den Zweck und den Dienst, den er vor Augen hat. Sie haben einen Trugschluss und Fehler begangen, dessen, wer Jesus selber ist und was er vorhat, was sein Plan ist. Jesus, seine Antwort ist eigentlich ziemlich direkt, denn er hat sie gehört und er sagte zu ihnen, ich zitiere ab Vers 17, die Gesunden haben keinen Arzt nötig, wohl aber die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder. Nun, ist das nicht schwer, nun aufzulösen, diese Sache? Wir haben die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die blicken von außen hinein und fangen an, in ihren Herzen und auch mit ihren Worten zu richten. Sie haben alle möglichen Vorstellungen und Ideen über Jesus und dessen, was da abgeht. Und was sagt Jesus? Ich bin für die Kranken gekommen. Nicht für die Gerechten, für die Sünder. Sagt nun Jesus, dass die Schriftgelehrten, dass es ihnen nun wohl ergeht, dass sie gerecht seien? Will er das damit ausdrücken? Nein, natürlich nicht. Das wissen wir. Wir wissen, dass Jesus sie immer wieder konfrontiert und auch zu ihnen sagt, dass sie eine Schlangenbrut sei. Was Jesus hier macht, ist, dass er Sünder ruft, die ihre eigene Not erkennen. Noch einmal der Kontext. Wir haben hier eine Bekehrungsparty, nicht ein ganz normales Dinner, sondern Levi hat seine Freunde zusammengebracht, damit sie die Barmherzigkeit und Gnade hören und annehmen, die Jesus anbietet. Und Jesus sagt, das sind die Menschen. Das sind Menschen, für die ich da bin. Solche Arten von Leute, für solche bin ich gekommen, wie Levi. Es ist so, Jesus gibt das als Antwort, dass quasi die Pharisäer und die Schriftgelehrten dazu bringen sollte, nochmal sich selbst zu prüfen. Nochmal selbst in ihr eigenes Herz zu gehen, um sich selbst zu fragen, nun, sind wir die Gesunden? Sind wir die ohne Sünde? Manche hätten bestimmt gesagt, hey, ich erfülle das Gesetz. Ich mache all das, was nötig ist. Ich gehe in den Tempel, ich zahle meinen Zehnten, bringe meine Opfer dar. Doch wenn sie ihre Herzen wirklich offen und ehrlich prüfen würden, dann würden sie sehen, dass sie auch eine Not haben. Und das Zweite, was sie auch nicht erkannten, ist, dass sie ihre Not für Jesus nicht erkannt haben. Nun, ihr mag vielleicht sagen, hey, ich kenne keinen Pharisäer und auch keinen Schriftgelehrten, der hier rumläuft in Stuttgart. Ich habe noch nie jemanden so getroffen. Ich habe auch noch nie eine Bekehrungsparty gehabt oder daran teilgenommen. Das ist mir absolut fremd. Aber lass mich dich fragen, hast du eine Not für Jesus? Oder habt ihr jemals jemanden getroffen und als ihr das Evangelium mit ihnen geteilt habt, dass sie dann sagten, ach ja, weißt du was, das, was du da so erklärst, das ist vielleicht okay und gut für die, die sowas brauchen. Ich tue allgemein ein gutes Leben führen, bin auch für meine Nachbar, für meinen Nächsten da. Ich tue sogar für gewisse Dinge spenden. Ich beleidige meinen Nächsten nicht und ich mache da auch keine großen schlimmen Dinge. Und sie richten sich selbst quasi oder untersuchen sich selbst und sagen von sich selbst, nein, ich brauche Jesus eigentlich gar nicht. Aber die Wahrheit ist, dass all unsere Herzen eine große Not haben für Jesus. All unsere Herzen haben die Krankheit der Sünde, die in uns ist. Und wir benötigen die Berührung seiner Hand, die Heilung, die von ihm allein kommt. Und das Angebot von dem Evangelium ist, das zu empfangen, was wir nirgendwo anders bekommen können. Die Not, die er allein stillen kann. Lasst mich euch ermutigen, Christen. Geht auf diese Sache ein. Zeig den Leuten diese Not. Zeig ihnen, dass es so viele Leute gibt, die zwar denken, sie haben keine Not, doch wirklich ihn eigentlich brauchen. Und dass, wenn du ein Christ bist, dann erfreue dich darin, dass du eine Not hast und dass er sich erfreut, einen Menschen wie dich zu berufen, eine bedürftige Person, die geheilt werden braucht und ihm nachfolgen möchte. So lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine heilige Schrift. Danken wir, o Herr, dass du uns heilige Geschichte gibst, heilige Ereignisse auch in dem Leben von Levi, ganz solche sündhaften Menschen. Wir beten, dass du unser eigenes Zeugnis uns nochmal zeigst, mein Herr, dass wenn wir Jesus empfangen haben, dass wir nochmal erblicken dessen, was wir alles bekommen haben, dass wir ein tieferes Verständnis bekommen dessen, wer wir sind und wer er ist. Dass wir nicht den Fehler begehen und denken, oh Gott, könnte mit mir nichts anfangen, noch mit meinem Nächsten, noch mit dem oder jenem, sondern dass er willig ist und fähig ist, alle sündhaften Herzen zu heilen durch die Vergebung der Sünden, durch die Versöhnung von Sündern mit einem heiligen Gott. Himmlischer Vater, ich bete, dass du uns segnest in der Woche, die kommt, dass du uns hilfst, dir zu dienen und Jesus nachzugehen. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.